Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans, willkommen zur Entenmanns Ecke. Heute gehe ich ein bisschen außerhalb von der gewohnten Reihe, weil ich habe einen sehr interessanten Fan gefunden, der mich interessiert. Und zwar ist es der Markus Schulz. Interessant macht ihn, weil er ist sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Da wird er euch auch gleich sagen, unter welchen Handeln man ihn da am besten folgt, weil er hat mehr als eins. Und das ist deswegen besonders, weil er ist schon ein bisschen älter, zwar nur 15 Jahre älter als ich. Ich will ihn da jetzt nicht beleidigen.
Aber alles gut, alles gut.
Hallo lieber Markus.
Hallo Jakob, grüß dich.
Also du bist ja schon den total beklubbt Hörern, den Geneigten, wie es der Felix immer so schön sagt, bekannt, weil du des Öfteren in den Rückblicken auf die Bundesligaspieltage oder Zweitligaspieltage dabei warst. Wo bist du denn zu finden? Bei Twitter oder möchtest du, dass man dir bei Facebook auch folgt? Instagram, wo bist du da überall aktiv?
Also ich bin hauptsächlich bei Twitter unterwegs, zu finden unter dem Twitter-Handle @schulzi. Bisschen schwierig von der Schreibweise, ist nämlich die englische, also ich buchstabiere mal S-H-U-L-T-Z-I-E. Unter demselben Namen könnt ihr mir auch bei Instagram folgen oder mich finden oder eben unter Markus Schulz bei Facebook, überall erreichbar.
Und der Grund, warum ich den Markus hier zu Gast habe, liebe Hörerinnen und Hörer, er hat mir ein Konzept geschickt, wie er die 40 Jahre als lebender Clubfan, beziehungsweise 47 Jahre lebst du ja schon, 40 Jahre aktiver Clubfan, hast du mir ein Konzept geschickt und würdest mir gerne davon erzählen. Das nutze ich nur schnell noch als Eigenwerbung. Wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr eine coole Story habt, könnt ihr euch das immer gern mir schicken. Ihr wisst ja auch, mein Twitter-Handle @rotes_ballett könnt ihr gern schicken, wenn ihr gern zu Gast wärt. Da können wir gern drüber reden. Markus, danke, dass du mir das geschickt hast. Wir kennen uns ja auch über Total Beklubbt. Deswegen war jetzt die Leitung ein bisschen kürzer. Aber es hat ja nichts damit zu tun, ob man mich kennt oder nicht. Also man kann mir das jederzeit schicken. 40 Jahre, also alter Schwede. Ich habe mir mal überlegt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal im Stadion beim Club war. Ich weiß, dass es ein Sieg war und ich glaube, es war gegen Zwickau. Aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Du kannst dich dran erinnern. Jetzt müssen wir natürlich damit gleich einsteigen. Es jährt sich jetzt demnächst.
Ja, genau. Also ich muss zur Ehrenrettung all derer, die ihren ersten Stadionbesuch auch nicht mehr genau datieren können, sagen, dass ich mich da einfach im Archiv vom Kicker ein bisschen schlau gemacht habe. Ich wusste, dass es die erste Erstligasaison nach dem 69er Abstieg war, dementsprechend Saison 78-79 und es war ein Heimspiel 2-2 gegen Borussia Dortmund und da habe ich eben nachgeguckt und jetzt am 21. Oktober habe ich mein 40-jähriges Stadionjubiläum, genau.
Ja, Wahnsinn. Also das mit Nachforschen ist natürlich auch sinnvoll. Ich muss bei mir sagen, ich würde auch nicht mehr drauf kommen, welches Jahr es war. Also ich weiß noch, dass ich in einem Länderspiel Deutschland gegen Georgien im damaligen Frankenstadion war, aber das ist ja Wahnsinn. 78, 79, erste Liga gegen Dortmund, klingt nach einem super Spiel. Hast du da noch Erinnerungen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, an das Spiel selber gar nicht mehr so sehr. Ich meine, ich war noch keine 8 Jahre alt. Das war ungefähr einen Monat vor meinem 8. Geburtstag. Es war sozusagen wenige Monate nach der Fußball-WM 1978 in Argentinien mit dem berühmten Spiel Deutschland-Österreich, Hans Krankel, Ivan Narisch und so weiter. Und das Einzige, an was ich mich wirklich noch erinnern kann, war die Tatsache, dass aus dem alten Block 4, also wo damals der große Fanblock war in der Nordkurve, jede Menge Klopapierrollen geflogen sind und um mich rum alle gesagt haben, oh und schau, wie bei der WM in Argentinien und tolle Stimmung und ja, also das ist ehrlich gesagt meine einzige Erinnerung, die noch so richtig präsent ist.
Kannst du dich an deinen Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspieler aus der Saison noch erinnern?
Ehrlich gesagt nicht mehr. Der Einzige, an den ich mich immer noch erinnern konnte, war Horst Weyrich. Ich meine, war ja auch mit seiner Lockenpracht immer eine besondere Erscheinung auf dem Platz. Den hast du also unter allen Spielern dann noch raus erkannt. Aber bei mir war es halt so, in diesem Jahr war ich noch nicht so wirklich im Thema drin. Klar, 7 Jahre alt und hab selber ein bisschen gekickt und ja, so dieses Fan-Dasein ist eigentlich durch dieses Spiel dann erst so ein bisschen geweckt worden. Da hat mich mein Vater damals mitgenommen, kann mich noch erinnern, Gegengerade, und da waren noch diese durchgehenden Holzbänke, wo man gesessen hat, also nicht so wie heute Sitzschalen und alles überdacht. Ja, und das kam dann eigentlich erst so nach und nach diesem Spiel. Ich kann mich dann erinnern, in der Saison ist der Club ja dann gleich wieder abgestiegen. War auch die Saison, wo ein gewisser Herr Ulrich Hoeneß ein paar Spiele für den FCN gemacht hat, was dann später irgendwie als das ganz große Missverständnis in die Vereinsgeschichte eingegangen ist. Und ja, die Zweitligasaison, da habe ich dann schon ein bisschen was auch verfolgt, immer so in der regionalen Tageszeitung. Und ich habe ja damals in Coburg gewohnt mit meinen Eltern. Meine Großeltern, sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits, waren aber immer in Nürnberg. Meine Oma, mütterlicherseits, war schon immer riesengroßer Clubfan. Und die hat dann eben auch angefangen, wenn ich in den Ferien dort war, mich mit zum Pfalzner Weiher zu nehmen. Und Autogramme gesammelt. Und so richtig aktiv wurde es dann ab der Saison 80-81. Da war der Club ja dann mal wieder Aufsteiger in die erste Liga. Und ja, also da habe ich dann wirklich angefangen, die Autogramme zu sammeln, jeden Zeitungsschnipsel irgendwie zu sammeln. Für alle Jüngeren, wo man sich die Infos raussuchen konnte. Also man war wirklich auf Kicker oder ich glaube Fußballmagazin gab es damals noch und halt die regionalen Tageszeitungen angewiesen, um Infos zu kriegen. Und da weiß ich dann aber schon, da hatte ich dann so einen Lieblingsspieler, der mich dann auch in der ganzen Clubgeschichte über viele Jahre mit kleinen Pausen verfolgt hat. Und er ist auch heute wieder beim FCN, ist glaube ich Jugendkoordinator, es ist Reinhold Hintermeier. Also der war damals mein ganz, ganz großes Idol.
Ja, also sehr gut schon mal, dass du nicht Uli Hoeneß gesagt hast. mir war das überhaupt nicht bekannt. Du hast mich darauf gebracht, dass er mal 11 Spiele als Laie damals für Nürnberg gemacht hat. Der hat im Anschluss kein Spiel mehr gemacht, gell? Also seine letzten 11 Bundesligaspiele hat er für Nürnberg gemacht.
Ja, der war damals beim FC Bayern, hatte irgendwie eine schwere Knieverletzung, hat bei den Bayern nicht mehr so richtig Tritt gefasst und ja, der, ich glaube, Lothar Schmächtig war damals Präsident beim FCN, der hat den dann ausgeliehen, wollte das irgendwie so als ganz großen Coup verkaufen und ja, unterm Strich hat er also zwar 11 Spiele gemacht, aber irgendwie kein einziges Gutes, ist halt nach seiner Verletzung nie wieder fit geworden und ist dann schon vor Ende der Saison wieder nach München gewechselt und ist dort auf den Managerposten dann gewechselt.
So wie ihn jetzt auch viele der Bayern-Fans wahrscheinlich gern mögen, viele der Nürnberg-Fans eher weniger.
Allerdings.
Wir hören uns kurz an, was bei meinsportradio.de in der Woche noch so los ist und danach kann ich euch versprechen, da kommt es dann zum ersten Highlight, das Markus Schulz in seiner Club-Fan-Karriere miterleben durfte.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Da sind wir wieder. Immer noch Markus Schulz zu Gast und ich habe euch versprochen, wir wollen das erste Highlight von ihm hören. Wir sind im Jahr 1982. Da bin ich ja fast schon geplant gewesen. Aber jetzt lassen wir mal erzählen, was war in dem Jahr los? Ich habe es nicht miterlebt. Ich glaube, wir sind alle schon gespannt zu hören, was das Highlight war.
Ja, das war also die Saison 81-82. Club hat vor der Saison mit einem neuen Trainer begonnen damals. Heinz Elsner war das. Der kam, glaube ich, vom FC Augsburg nach Nürnberg und hat dann einen super Start gehabt mit 0-10 Punkten. Und wurde dann nach dem 5. Spieltag von Michael Aroth ausgetauscht. Und es kam der ehemalige Manager von Eintracht Frankfurt, es kam Udo Klug. Und ja, mit Udo Klug kam dann so ein ziemlicher Aufschwung dann. Zum einen in der Bundesliga, der Club ist so nach und nach immer ein Plätzchen höher gerückt, hat den Anschluss wiedergefunden, aber so richtig geglänzt haben sie in der Saison damals im DFB-Pokal. Kann mich erinnern, ich glaube Viertelfinale hat man Gladbach zu Hause besiegt, im Halbfinale den HSV. Ja, und dann ging es am 1. Mai 1982 zum Endspiel, damals noch nicht in Berlin. Das war da, glaube ich, jedes Jahr irgendwo anders. Und in dem Jahr war es im Waldstadion in Frankfurt, 1. Mai 82. Und der 11,5-jährige Mars mit seinem Vater sozusagen mittendrin. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte vom FCN schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, der kann sich an dieses Spiel noch erinnern. Die meisten wahrscheinlich vor allem an den Namen des Schiedsrichters. Der Club ist damals durch ein Tor von Reinhold Hintermeier nach einer halben Stunde mit 1-0 in Führung gegangen. War ein Riesentor. Da hat er kurz hinter der Mittellinie hat er gesehen, Manfred Müller, ehemaliger Clubkeeper, der damals bei den Bayern im Tor war, steht ein bisschen weit vom Tor und hat halt einfach den Ball genommen, sich ein bisschen nach rechts gelegt und einfach mal abgezogen aus 40 Metern. Der Ball hat eine riesen Flugbahn gehabt, hat sich in der Luft noch ein bisschen gedreht und ist genau ins Eck eingeschlagen und der Club ging mit 1-0 Führung. Und das gar nicht mal unverdient. FCN hat wunderbar mitgehalten gegen eine Bayern-Mannschaft. Ich kann da mal ein paar Namen nennen. Augenthaler, Haßmann, Tremmler, Breitner, Hoeneß, also Dieter Hoeneß in dem Fall, Rummenigge. Die standen damals sogar im Endspiel um Cup der Landesmeister, also Vorläufer der Champions League. Ja, also war schon eine Hausnummer damals. Und kurz vor der Halbzeit hat die eine Hälfte der damaligen Werner Brothers, Werner Dressel, der andere Werner war Werner Heck, hat damals dann noch das 2-0 gemacht. Ja, und dann ging der Club halt mit einer 2-0 Führung relativ sicher eigentlich in die Halbzeitpause. Leider ging es dann halt entsprechend nicht so weiter. Kurz nach der Halbzeit gab es dann den Anschlusstreffer von Karl-Heinz Rummenigge. Später dann, nach etwas über einer Stunde, gab es dann noch den Ausgleich durch Kraus. Dann wurde dem Club, glaube ich, ein oder zwei eindeutige Elfmeter nicht gegeben. Also zumindest, ich bin bis heute noch der Meinung, dass die eigentlich eindeutig waren, aber sowas wie VAR gab es damals nicht. Also das hätte uns wahrscheinlich damals echt, Entschuldigung den Ausdruck, aber den Arsch gerettet. Ja, und im Gegenzug dann hat sich Wolfgang Kraus in einem Laufduell dann in den Strafraum noch reinfallen lassen und es gab dann Elfmeter. Schiedsrichter Gerd Hennig aus Duisburg, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, diesen Typen, hat auf Strafstoß für die Bayern entschieden, den Breitner dann reingemacht hat und ja, kurz vor Schluss hat Dieter Hoeneß dann, obwohl der Club nochmal kräftig das Bayern-Tor bestürmt hat, aber dann noch das 4:2 gemacht. Viele werden sich zumindest an ein paar Szenen noch dran erinnern. Dieter Hoeneß ist damals, glaub, nach einer Viertelstunde bereits mit Alois Reinhardt zusammengeknallt. Beide haben dann mit so einem weißen Verband dann am Kopf gespielt und Dieter Hoeneß hat halt mit diesem Turban, den er dann auf dem Kopf hatte, auch noch per Kopf dann das 4:2 gemacht, hat uns dann sozusagen das Genick gebrochen endgültig und ja, einerseits ein Highlight, andererseits schon die erste Tragödie, gerade für einen 11,5-jährigen Knirps, der dann auch noch vor Ort war. Also das hat schon echt wehgetan.
Ja, kann ich mir vom Spielverlauf her halt auch vorstellen. In der Halbzeit weiß man nicht, wohin mit den Glücksgefühlen und dann kassiert man 4 nach der Halbzeit. Wenn dann auch noch strittige Schiedsrichterentscheidungen dazu führen, das ist ja, also ich bin jemand, der regt sich da unglaublich drüber auf, schon wenn ich die meisten Spiele sehe ich ja am Fernseher. Aber im Stadion, da ist dann die Stimmung halt doch nochmal eine andere. Und dann, wenn du das von anderen noch mitbekommst, finde ich gut, dass du trotzdem dann beim Club dabei geblieben bist und dich davon nicht hast abschrecken lassen.
Ja, ich glaube, das ist halt diese Leidensfähigkeit, die brauchst du als Clubfan irgendwie. Absolut. Und die hat man halt damals dann schon so mitgekriegt. Ja, es war auch damals echt eine tolle Mannschaft. Ich kann mal kurz hier die Namen vorlesen. Im Tor damals Rudi Kargus. Dann vor ihm Thomas Brunner, Horst Weirich, Alois Reinhardt, Peter Stocker, Norbert Schlegel, Norbert Eder, Reinhold Hindermeier, Herbert Heidenreich, Werner Heck und Werner Dressel, später noch eingewechselt, Reinhard Brendel und Dieter Jogi Lieberwirth. Also das sind Namen, die lassen bei mir zum Teil auch heute noch ein bisschen die Augen leuchten. Gerade solche Leute wie Hindermeier, Tom Brunner, den ich ja auch persönlich kennenlernen durfte bei den XXL-Klubberern. Ja, das war damals schon echt eine Hausnummer.
Auch einige, die halt eben lange noch im Verein gearbeitet haben. Also Brunner wäre mir jetzt auch direkt eingefallen, den habe ich auch mal im Zug getroffen. Der war ja Co-Trainer in den 90er Jahren dann. Alois Reinhardt ist uns ja auch erhalten geblieben.
Dieter Lieberwirth auch noch.
Genau, Dieter Lieberwirth. Das sind Namen, die ich jetzt, obwohl ich mich an das Spiel ja gar nicht erinnern kann und keinen Bezug dazu hatte, sind das natürlich Namen, die einem da immer noch auffallen. Das war jetzt dein Beispiel aus den 80er Jahren. Du hast dann den Sprung gemacht in die 90er, wo wir dann wieder in der Bundesliga Anfang der 90er gespielt haben, zu einem Spiel. Wenn ich mich richtig erinnere, war das erste Spiel von Zarate bei Nürnberg oder liege ich da falsch?
Ich glaube, da war er schon ein bisschen länger dabei. Ich kann es dir jetzt spontan gar nicht sagen. Ich glaube, der kam damals zu Beginn der Saison 91-92. Das Highlight, was ich mir rausgepickt habe, war auf jeden Fall der 28. März 1992. Ich war da schon 21, habe meine 13-jährige Schulkarriere immer gegen jede Menge Bayern-Fans ankämpfen müssen und musste mir so einigen Spott immer anhören. Und dieses eine Spiel, das hat mir dann so ein bisschen Genugtuung verschafft. Das war nämlich dieser berühmte 3:1 Auswärtssieg bei den Bayern am 30. Spieltag der Saison 91-92. Und ja, das ist so ein Spiel, werden sich wahrscheinlich noch sehr, sehr viele dran erinnern können. Bayern ging gleich in der zweiten Minute durch Marcinho mit 1:0 in Führung. Dann musste beim Club nach 17 Minuten Dieter Eckstein mit einer, ich glaube, Adduktorenzerrung war das damals, vom Platz. Es kam Christian Wück, der Joker schlechthin in der Clubgeschichte. Und eine Minute nach seiner Einwechslung kriegt er gleich seinen ersten Ballkontakt auf Vorlage von Jörg Dittwar und macht dann entsprechend gleich den Ausgleich. Und man muss dazu sagen, die Bayern waren in dieser Saison, drücken wir es mal ein bisschen diplomatisch aus, nicht so ganz auf der Höhe. Das war, glaube ich, die Saison, wo unter anderem auch mal kurze Zeit Sören Lörby Trainer war. Zum Zeitpunkt des Clubspiels war dann Erich Ribbeck Trainer. Bei uns der legendäre, Gott hab ihn selig, Willy Entenmann. Und ja, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt oder nach diesem Spiel dann auf Platz, und jetzt alle mal aufgemerkt, auf Platz 13 der Bundesliga mit 27 zu 33 Punkten, wohingegen der Club nach diesem Spiel auf Rang 6 war mit 34 zu 26 Punkten, also 7 Punkte mehr als der glorreiche FC Bayern. Ja, das war dann schon eine Hausnummer, aber wir sind ja im Moment noch beim 1:1. Da kam dann der große Auftritt von Sergio Fabian Zárate, die argentinische Zaubermaus mit den langen Haaren. Ich glaube, ich habe technisch noch nie einen besseren Spieler im FCN-Trikot gesehen als ihn. Der hat dann kurz vor der Halbzeit einen Strafstoß verwandelt. Der Club ging 2:1 in Führung. Und Bayern haben dann in der zweiten Halbzeit zwar immer ein bisschen versucht, da den Ausgleich zu schaffen, aber Club hat gut dagegen gehalten, hat sich nicht mal von einem Foul-Elfmeter aufhalten lassen. 8 Minuten vor Schluss hat Stefan Effenberg einen Elfmeter versucht, ins Clubtor zu schießen, aber Andi Köpke hat ihn damals gehalten. Und 2 Minuten vor Schluss war dann noch das 3:1 wieder durch Sergio Fabian Zárate. Und ich glaube, jeder kennt die Bilder noch, wie Zárate dann in die Fankurve vom
Gästefans, also
Fans gelaufen ist, da das Gitter noch hochgesprungen ist. Ja, das war einfach ein Wahnsinnsspiel damals.
Ja, da kann ich auf YouTube verweisen. Da ist die Zusammenfassung noch zu sehen. Und auch wenn der unsägliche Rubenbauer kommentiert,
stimmt, ja,
kann man das sehr gut noch nachvollziehen. Auch dieser Sturmlauf am Anfang von den Bayern, ich glaube, Manni Bender noch mit dem Freistoß an die Latte und dann die Elfmeter, den der Köpke gehalten hat. Auch die Spieler natürlich, also Dieter Eckstein und Christian Wück, hat mich lange begleitet. Zárate war natürlich auch einer mein erster Lieblingsspieler bei Nürnberg. Die Zaubermaus war einfach unfassbar. Ich weiß noch, eine meiner ersten, ich komme langsam dahinter, im Red mit dir, einer meiner ersten Stadionbesuche war in der Saison, wo Sammy Kufur ausgeliehen war, und da kann ich mich noch dran erinnern, und da war Kufur gesperrt, und ich glaube, mit Zárate war es genauso. Genau in dem Spiel, wo ich dann war Zárate entweder verletzt oder gesperrt. Also ich habe kein Glück mit meinen Lieblingsspielern bei Nürnberg. Die sind immer verletzt oder gesperrt.
Bei Zárate kann es auch leicht gewesen sein, dass er einfach wieder nicht fit war, weil er zu viel leckeres Essen gegessen hat.
Ja, bei einer geschätzten Körpergröße von 98 Zentimetern ist es, glaube ich, auch echt nicht gut. Darf man echt nicht viel essen. Aber ich muss sagen, ich musste nämlich lustigerweise im Spiel gegen Mainz an Zárate denken, weil das eine Dribbling, das Pereira da angesetzt hat, das ist sehr vergleichbar gewesen mit dem Dribbling, das Zárate zum Strafstoß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, aber einfach 3-4 Spieler aussteigen lassen mit dem Fuß am Ball und die Leichtigkeit hat auf jeden Fall wohlige Erinnerungen in mir hervorgerufen.
Ja, es tut mal wieder gut, mal ein paar so richtig gute Fußballer auch mal wieder bei uns in den Reihen zu sehen. Ich meine, wir waren jetzt durch 4 Jahre zweite Liga nicht besonders verwöhnt von technisch hochwertigem Fußball. Und ja, jetzt zu sehen, dass da wieder ein paar dabei sind, die echt einen eleganten Fuß haben, das macht schon wieder richtig Spaß, das stimmt.
Richtig viel Spaß hat dieses Interview gemacht. Den zweiten Teil hört ihr in einer weiteren Ausgabe von Entenmanns Ecke, weil sonst sprengt es hier ein bisschen den Umfang. In dieser Woche hatten wir schon die Nachbesprechung zum Sieg in Düsseldorf. Es kommt heute noch das Bully-Special auf meinsportradio.de, morgen dann noch das Gegnergespräch und am Sonntag werden wir hoffentlich nach Leipzig fahren und da auch punkten. Weitere Programme könnt ihr hier noch hören bei meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Total
beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.